Lex Luthor ist der große Schurke, mit dem sich Superman rumärgern muss. Joker ist bekanntlich der Erzfeind von Batman und die Panzerknacker verfolgen immer noch als oberstes Ziel Dagobert Duck, um an sein Barvermögen ranzukommen. Superschurken in Comics oder in Graphic Novels, ohne sie wären diese ganzen Geschichten ziemlich fad. Aber wenn diese fiesen Kerle mal nicht auf einer bösen Mission sind, wie und wo wohnen sie dann eigentlich? Und was sagt ihr Einrichtungsgeschmack über sie aus? Im Rahmen der Stuttgarter Comic-Tage kann man das erfahren, denn der Comic-Liebhaber und Architekturprofessor Markus Binde analysiert zusammen mit einem Kollegen die Möbel des Bösen. Und mit ihm möchte ich jetzt auch darüber sprechen. Guten Tag, Herr Binde.
Hallo, Frau Harthauer. Guten Morgen.
Sie sind wahrscheinlich ein sehr großer Comic-Fan. Wann haben Sie denn angefangen oder wie ist es denn dazu gekommen, dass Sie sich quasi von den Figuren und der Geschichte so ein bisschen gelöst haben und angefangen haben, sich mal die Möbel dieser bösen Schurken anzuschauen?
Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Also mit Comics beschäftige ich mich tatsächlich schon sehr, sehr lange. Ich habe praktisch mit Comics lesen gelernt. Ist also nach wie vor eine meiner großen Leidenschaften. Und die zweite große Leidenschaft ist eben die Architektur, mein berufliches Umfeld. Und hin und wieder versuche ich eben, diese beiden Bereiche zusammenzubringen. Und dann stellt man sich eben auch solche Fragen. Wie sieht es denn eigentlich bei den Schurken zu Hause aus? Was haben die für Möbel herumstehen?
Ja, was haben Sie denn, die Superschurken, für Möbel? Können Sie da so einen Einrichtungsstil, so eine Vorliebe beschreiben?
Also so ganz eindeutig ist es nicht, aber es lassen sich schon so verschiedene Typologien, würde ich es mal nennen, erkennen. Zum Beispiel haben die Superhelden ja häufig mit ganz banalen Kleinkriminellen zu tun, quasi so das Kanonenfutter in der Story-Entwicklung. Und die wohnen natürlich ja relativ prekär. Wenn man sich da die Möbel anschaut, dann hat das oft so einen Vintage- oder Flohmarkt-Stil. Und auf der anderen Seite der Skala treffen wir dann eben die mächtigen Strippenzieher an, die in ihren Stahl- und Glaskonzernzentralen sich aufhalten oder eben palastartige Häuser bewohnen, die dann sehr prunkvoll und prächtig ausgestattet sind, wobei sie sich dabei ja nicht immer unbedingt geschmackssicher zeigen. Und das erinnert dann durchaus manchmal auch an reale Personen, die wir alle kennen.
Ja, mit ihren goldenen Towern in Großstädten
wahrscheinlich.
Genau. Und dann gibt es eben auch die Panzerknacker, die vielleicht eher in einem Wohnwagen wohnen. Das sind dann wahrscheinlich die Kleinkriminellen, von denen Sie eben gesprochen haben. Wie ist es denn mit sowas wie Geheimlaboren oder Kommandozentralen? Befinden die sich bei den großen Schurken, bei den Großkriminellen dann auch in den luxuriösen Towern? Oder gibt es dann eben vielleicht auch noch Nebenschauplätze, die etwas düsterer und dunkel sind?
Ja, die gibt es natürlich auch. Also diese geheimen Labore, die sind ja sehr verbreitet im Comic oder auch in anderen Medien. Der Mad Scientist ist ja so ein ganz klassischer Schurke. Und der hält sich dann eben in diesen Labors auf, die ausgestattet sind mit vollgestopften Bücherregalen und eigentümlichen Gerätschaften. Und das gibt natürlich auch sehr viel her.
Gibt es denn einen Schurken, dessen Einrichtung Sie besonders gerne mögen und anhand dessen Sie vielleicht ein bisschen beschreiben können, was so, ja, vielleicht auch erzählt wird anhand der Möbel und der Einrichtung über diesen Schurken?
Ja, einzelne herauszugreifen ist da gar nicht so einfach, aber ein Schurke, auf den ich da bei meiner Recherche immer wieder gestoßen bin, das ist der Kingpin, der Widersacher von Spider-Man und von Daredevil, weil der eben verschiedene Aspekte erkennen lässt. Das sind zum einen eben diese Konzernzentralen, über die wir schon gesprochen haben, die dann ausgestattet sind, ja, mit schweren Möbeln, mit spiegelnden Tischplatten, mit massiven Schreibtischen und gleichzeitig dann eben diesem Ausblick durch große Stahl- und Glasfassaden auf die Stadt hinunter, die er so als sein Eigentum dann betrachtet. Und andererseits dann eben ja seine privaten Wohnräume, die eben auch wieder mit Stuck und Vorhängen und Gold und jeder Form von Pracht und Prunk ausgestattet sind, die man sich so vorstellen kann. Das fand ich dann schon sehr bezeichnend.
Wie ist es denn, gibt es einen Unterschied zwischen diesen amerikanischen Marvel-Comics und deren sehr bekannten Superschurken und vielleicht auch europäischen Comics, in denen es ja auch böse Helden gibt? Zeigt sich da so ein Unterschied bei der Einrichtung, bei der Wohnwelt?
Vielleicht weniger bei der Wohnwelt, sondern mehr bei der Detailtiefe, mit der die dargestellt wird, würde ich sagen. Das hängt sicher auch mit den ökonomischen Randbedingungen zusammen. Diese Superheldenhefte, die müssen halt schnell und einigermaßen günstig produziert werden. Da werden dann die Hintergründe oft auch eingespart oder sehr abstrahiert gezeichnet. Die französischen oder franco-belgischen Alben, die Abenteuer-Comics, die können sich da offensichtlich sehr viel mehr Zeit nehmen und deshalb wird da auch mehr im Detail geschwelgt. Zum Beispiel in der Agentenserie 13, gezeichnet von William Vance, der sehr akribisch und auch sehr bewusst seine Innenräume ausstattet und damit eben auch viel über die Figuren aussagt.
Kommen da vielleicht auch Möbel vor, die wir auch aus unserer echten Welt kennen?
Ja, tatsächlich. Da haben wir immer wieder auch Querbezüge hergestellt. Also da zeigt sich dann so jemand wie William Vance, der kennt sich eben auch aus in der Designgeschichte und kann dann sehr bewusst die Räume ausstatten mit Möbeln, die wir vielleicht auch schon mal kennen. Also wenn wir zum Beispiel an den Lounge-Chair von Charles Eames denken, der wird da auftauchen. Oder was wir auch oft antreffen, das sind so Bezüge auf die futuristischen Möbel aus den 60er und 70er Jahren, wo dann viel mit weißem Kunststoff zum Beispiel gearbeitet wird, mit organischen Formen. Und das wird immer noch gerne verwendet, um eben ein Ambiente als futuristisch zu charakterisieren, obwohl die Möbel ja aus heutiger Sicht schon ziemlich alt sind.
Gibt es denn auch so eine Art Entwicklung bei der Einrichtung? Also ich meine, von den, ich weiß nicht, 1920er, 30er Jahren bis heute hat sich ja viel getan in der Architektur, aber auch in der Inneneinrichtung. Merken Sie da auch, dass die Zeichner und die Zeichnerinnen, die vielleicht heute Batman-Comics die Reihen fortführen oder Superman-Comics, dass die dann vielleicht auch sich Freiheiten nehmen und eben das eben auch modernisieren, eben die Einrichtung und die Häuser?
Ja, das ist ja sowieso so eine Merkwürdigkeit, dass diese Figuren quasi zeitlos sind. Batman ist jetzt schon seit 75 Jahren, Mitte 30, bewegt sich aber natürlich immer in der Zeit, die für seine Leser die Gegenwart darstellt. Und deshalb werden natürlich auch Hintergründe und Kulissen entsprechend angepasst. Das finde ich auch eine ganz interessante Sache.
Gibt es denn ein Lieblingsmöbelstück, das Sie für sich entdeckt haben? Oder ein Lieblingswohnzimmer oder Arbeitszimmer eines Superschurken?
Ehrlich gesagt, ich habe verschiedene Ähnlichkeiten entdeckt. Wenn ich zum Beispiel, wir hatten über die Geheimlabors gesprochen, diese vollgestopften Bücherregale bei den verrückten Wissenschaftlern. Sowas kann bei mir zu Hause schon auch mal vorkommen. Ich hoffe, dass es aber die einzige Übereinstimmung ist zwischen mir und diesen Figuren.
Markus Binder, Architekturprofessor und Comicliebhaber, zusammen mit seinem Kollegen Andreas Ketzer spricht er heute Abend im Rahmen der Stuttgarter Comic-Tage über die Möbel des Bösen. Um 19:30 Uhr findet das Ganze statt. Vielen Dank Ihnen für dieses Gespräch.
Ja, sehr gerne.